Wenn wir zurückblenden zu Karfreitag, Tod, Sterben, wir haben es gerade auch nochmal anhand der Person von Petrus so nachempfunden oder nachempfinden können, Folter, Leiden. Ich fand es sehr schön, wie Carsten uns am Karfreitag die Dinge durch die Reihe gehen hat lassen. Wir durften es anfassen, Stück Holz, ein Seil vom Gebundenwerden, die Nägel, die Dornenkrone, sie hängt jetzt noch am Kreuz, die hier durch die Reihen ging. Das war Karfreitag und wir durften es begreifen, erfassen, wir durften dran langen und durften etwas mitempfinden, was Karfreitag bedeutet hat. Wir durften dann auch im Abendmahl etwas weitergehen und die Bedeutung vom Abendmahl besprechen, nämlich, dass es darum ging, dass Jesu Leiden und Tod und Sterben stellvertretend für uns ja Erlösung und Befreiung bedeutet, die Beziehung zu Gott, die genau dadurch überhaupt erst möglich ist. Und so kommen wir jetzt heute zu Ostern. Jesus blieb nicht im Grab. Ich habe euch mitgebracht so ein Bild, das vielleicht so ähnlich ausgesehen hat, oder das Grab Jesu hat vielleicht so ähnlich ausgesehen wie dieses Bild. Es ist nicht genau das Grab von Jesus, aber es ist so ein typisches Grab, wie es damals ausgesehen hat. Und wir feiern heute an Ostern die Gewissheit, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Wir feiern Jesus, den Lebendigen, den Auferstandenen, den, der lebt und der auch in uns wirksam ist. Ich finde das so bedeutend, wenn wir von Ostern sprechen und davon reden, dass Jesus lebt, dann heißt es ja auch, dass er handelt, dass er wirkt, dass er nicht einfach tot ist, sondern dass er lebt. Buddha ist tot. Mohammed ist tot. Die ganzen Götter und Gottheiten des Hinduismus, sie leben nicht mehr. Die Gründer der Mormonen und der Zeugen Jehovas, sie sind alle nicht mehr da, sie leben nicht mehr. Unser Herr lebt. Unser Herr ist auferstanden. Das Grab ist leer. Und das ist die Aussage und das, was wir heute an Ostern zusammen feiern können. Ostern, das heißt wirklich, das Grab vor 2000 Jahren ist leer. Jesus ist nicht im Grab geblieben und deshalb sieht unser Alltag anders aus. Wir feiern heute Ostern, weil es nicht einfach nur ein historisches Ereignis ist, an das wir uns erinnern, wie so ein Gedenkstein oder so eine Gedenktafel. Weil Jesus auferstanden ist und lebt, deshalb sieht mein Alltag anders aus. Der Auferstandene ist bei mir, ist in mir, trägt mich, hilft mir, geht mit mir durch den Alltag jeden Tag. Mit ihm an der Hand, dem Lebendigen, dem Auferstandenen und nicht einfach irgendeiner Buddha-Figur, die in der Ecke sitzt, sondern einem Lebendigen, einem Lebenden, einem auferstandenen Gott, kann ich auch, wie Markus uns das ja schon gesagt hat, wie Petrus auch durch dunkle Täler gehen, auch durch schwierige Situationen gehen, auch Niederlagen und Versagen. Er geht mit, der Lebendige, der Auferstandene, er ist da. Jesus begleitet uns, wir kommen nachher nochmal drauf, auch in diesen tausend Alltagssorgen, Alltagsthemen, die uns jeden Tag beschäftigen. Hoffnung, Perspektive, Neuanfang, all das soll uns Ostern ganz neu ins Bewusstsein rufen. Er lebt, er wirkt, er ist da, er ist lebendig und in Aktion. Ostern, das ist auch die Zusage, dass es weitergeht. Diejenigen, die heute Morgen im Frühgottesdienst waren, haben das Bild vom Morgenstern gehört. Ich sage es nicht mal, habt ihr was verpasst? War super interessant. Das Zeichen, es geht weiter, da kommt noch was. Wie so eine Anzahlung für etwas, was sich erst noch ganz in seiner Fülle für uns zeigen wird. Das Schönste kommt noch. Jesus lebt, wir dürfen auch mit ihm leben. Diejenigen von Ludwigsburg wissen, dass ich gerne so die Übung mache, dass ich einen Satz anfange und ihr macht ihn fertig. Und genau das machen wir jetzt auch nochmal. Der Satz heißt ganz einfach, weil Jesus lebt. Das ist die erste Satzhälfte, weil er lebt. Die zweite Satzhälfte kommt jetzt von euch. Weil er lebt, ist was? weil Jesus lebt. Wie würdet ihr diesen Satz zu Ende bringen? Weil Jesus lebt, bin ich gerettet. Ich schreibe einfach mal ein paar Worte, dass man uns daran erinnert. Weil Jesus lebt, darf ich auch leben. Was zum Teil mit dem gerettet vielleicht ein bisschen zusammenhängt. Also Leben, denkst du wahrscheinlich, ist nicht nur hier Leben, sondern eben auch ewiges Leben, Rettung. Weil er lebt, darf ich leben, bin ich gerettet. Weil Jesus lebt, haben wir Hoffnung, ein ganz wichtiges Thema von Ostern. Wenn der Tod nicht das letzte Wort ist, wenn es etwas dahinter gibt, was noch kommt, dann ist Ostern das Zeichen für Hoffnung, auch für uns ganz persönlich. Darauf kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen. Weil Jesus lebt, Sünden vergeben. Denn wenn Jesus allein gestorben wäre, kann man sagen, Kreuz, Tod, damit Vergebung der Sünden. Aber wenn Jesus dort geblieben wäre, einfach tot wäre, wäre dann unser Herr und könnten wir wirklich mit ihm leben in der Vergebung, wie wir das heute könnten. Weil er nicht nur gestorben, sondern eben auch auferstanden ist, ist Vergebung möglich. Neuanfang hat vielleicht auch ein bisschen wieder mit der Hoffnung zu tun. Versagen, wie beim Petrus, was wir gerade gehört haben, ist nicht das Ende. Petrus war am Karfreitag sicherlich am Ende, am Tiefpunkt seines Lebens. Und Ostern, weil Jesus lebt, hat ihm neue Chance gegeben, neuen Anfang, neue Perspektive, übrigens auch neue Aufgabe. Kommen wir nachher nochmal dazu. Weil Jesus lebt, noch ein, zwei Gedanken. Vergebung hat man schon gehabt, genau, weil er lebt, weil er gestorben ist und auferstanden ist. Genau, das ist das Zeichen, dass der Tod nicht das Letzte ist. Beschreibt dann auch Paulus im ersten Korintherbrief ganz ausführlich. Weil das stimmt, dürfen auch wir damit rechnen, dass wir nach unserem Tod nicht einfach tot sind und fertig und aus und Pech, das war's, sondern es geht weiter, es gibt ein ewiges Leben. Weil Jesus lebt, wie soll ich schreiben, Heidi? Er ist Sieger. Sieger über den Tod, Sieger über mein Versagen, Sieger über die Schuld. Er ist derjenige, der den Tod bezwungen hat. Und übrigens die Kraft, die ihn auferweckt hat, die ist ja heute noch wirksam. Gott lebt und wirkt auch heute noch. Weil Jesus lebt, wie würdest du ihn weitermachen?
Kann ich ihn jeden Tag praktisch.
Ja. Genau, weil er eben nicht die Buddha-Figur in der Ecke ist, die nur da sitzt, sondern er lebt ja auch in uns durch seinen Geist, ist er jeden Tag erlebbar. Das heißt, seine Nähe, seine Begleitung, sein Mit uns gehen, auch in ganz alltäglichen Dingen geht er mit uns. Noch ein Gedanke. Wie würdet ihr den Satz zu Ende machen? Weil Jesus lebt, haben wir einen Fürsprecher, ganz wesentlich, auch durch den Heiligen Geist in uns. Und Fürsprecher meinst du Fürsprecher beim Vater für uns, genau? Persönliche Beziehung ist überhaupt erst möglich. Habt ihr schon eine persönliche Beziehung mit einem Toten gehabt? Ist irgendwie ein bisschen schwierig. Jesus lebt und deshalb ist eine persönliche Beziehung überhaupt erst möglich. Vielleicht denkt ihr im Laufe des Tages noch ein bisschen über diese Frage nach. Euch fallen wahrscheinlich noch ein paar andere Begriffe ein, wie ihr den Satz zu Ende machen könnt, weil Jesus lebt. Und diese Frage ist nicht nur nebensächlich. Das ist für uns als Christen eigentlich eine Hauptfrage unseres Christseins. Wenn er tot wäre, man kann ja die Frage auch so rumstellen, was wäre anders, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Paulus sagt, wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre er die Ärmsten. Dann könnte er es gerade an einen Hut stecken, weil dann seid ihr eigentlich bedauernswert, dass ihr irgendeiner toten Figur nachrennt. Weil Jesus lebt, gilt es alles. Weil er lebt, können auch wir leben. Thomas hat am Karfreitag den Titel gewählt gehabt, die Menschen unterm Kreuz. Und wenn wir das jetzt ein bisschen weiter nehmen und uns fragen, die Menschen am Grab. Wer war denn am Grab? Wisst ihr das? Die Bibelkenner unter euch. Welche Menschen waren am Grab? Thomas hat von den Personen gesprochen, die am Kreuz waren, die ganz verschiedene waren, vom römischen Soldaten bis zur Mutter Jesu. Wer war am leeren Grab? Wer hat das leere Grab gesehen? Wie viel? Zweimal Maria und? Und dann noch eine dritte Dame? Salome hieß die. Genau. Noch zwei Leute, wer hat es noch gesehen? Die Wachen haben es auch gesehen, das ist richtig. An die habe ich nicht gedacht, aber das stimmt. Die Wachen haben es auch gesehen. Die haben zwar nicht geglaubt, dass es leer ist, aber die haben es zumindest gesehen. Wer hat noch reingeguckt und gemerkt, dass alles leer ist? Und wer war zuerst am Grab? Wer war der Schnellere? Der Fittere war Johannes, der war schneller, obwohl der Petrus ja normal der war, der immer ganz vorne dabei war. Aber in diesem Fall, wer Johannes hat mehr trainiert, war schneller und hat ins Grab geschaut. Genau. Wir werden heute diese Frauen vor allem anschauen, was sie am leeren Grab erlebt haben. Wie hat Ostern begonnen? Wir haben heute Morgen diesen Frühgottesdienst gefeiert und die dabei waren, wir waren oben über dem Neckar und so ging langsam die Sonne auf über unserem Platz und letzten Endes auch über Ludwigsburg. Und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen, Sonne geht auf über Jerusalem, die Dämmerung war da, heißt es in der Bibel, und das war der Zeitpunkt, an dem man wieder als Jude auch gehen durfte, auch außerhalb der Stadt gehen durfte, zum Friedhof gehen durfte, weil es der neue Tag angebrochen ist. Und so waren diese drei Frauen unterwegs zum Felsengrab. Ziemlich früh, sie hatten relativ teure Salbe und so Öle besorgt und sie waren auf dem Weg, Jesus einzubalsamieren. Damit haben sie etwas vorgehabt, was man damals typischerweise für angesehene oder für reiche Leute getan hat. Wisst ihr warum? Es war eine Ehrerbietung, wenn man das getan hat, weil man damit den Verwesungsprozess verlangsamt hat. Ihr kennt ja diese ägyptischen Könige, die bis heute fast noch erhalten sind. Das war eine Ehrerbietung, dieses Einbalsamieren, weil man damit diesen Verfall praktisch verzögert oder zurückgehalten hat. Und so waren diese drei Frauen auf dem Weg zu Jesu Grab und wollten ihm diese Ehre, diese Wertschätzung zukommen lassen. Sie hatten dafür Geld ausgegeben und sie waren nun auf dem Weg zu diesem Grab. Und sie hatten da sicher keine großen Erwartungen. Also wir lesen das jetzt heute ja von hinten her und tun so, wie wenn die zum Grab gegangen wären und hätten gewartet, ist es leer oder nicht. Die Damen haben nicht an ein leeres Grab gedacht. Die waren unterwegs, Jesus einzubalsamieren und ihm eben diese Ehre zu erweisen. Und so waren sie unterwegs und hatten eine ziemlich verständliche Sorge. Sie wussten nämlich, der Grabstein war davor, das war hier so ein runder Stein, den man typischerweise vor diese Öffnung gerollt hat, um eben zu verhindern, dass Grabschänder oder andere Menschen in dieses Grab kommen. Und im Fall von Jesus war dieser Grabstein sogar noch versiegelt, weil der Pilatus verhindern wollte, dass da irgendjemand kommt, den Jesus rausholt und am Schluss noch behauptet, er wäre auferstanden. So gehen also diese drei Frauen gehen zum Grab und fragen, wer wälzt uns weg? Ihr könnt mal aufschlagen Matthäus 16, da werden wir jetzt einige Verse lesen. Wir werden auch ein bisschen springen zu Matthäus 28, aber bleibt mal bei Matthäus 16. Markus 16, das ist im Neuen Testament auf der Seite 67, genau, Markus 16. Und da heißt es im Vers 3, und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein vor des Grabes Tür? Ist nachvollziehbar, dass sie darüber sich Sorgen machen. Und so fragen nun diese Frauen, wer in der Welt wälzt uns diesen Stein weg? Und wir sitzen hier im Gottesdienst und fragen uns vielleicht, wer hilft uns mit unseren Geldsorgen? Manche machen sich Gedanken um Griechenland und Euro und wie das alles noch werden könnte, unsere ganze Wirtschaftslage. Da sind die Frauen und fragen, wer wälzt uns den Stein weg? Und wir fragen uns vielleicht, welchen Arzt kann ich noch finden, der meine Schmerzen beheben kann oder mir eine Lösung anbieten kann? Die Frauen fragen, wer wälzt uns diesen Stein weg? Und wir fragen vielleicht, wie kann ich einigermaßen diese Ausbildung mit einem guten Ergebnis abschließen? Wer wälzt uns diesen Stein weg, fragen die Frauen. Und wir fragen vielleicht, wie kommt mein Kind mit ADS zurecht? Die Frauen fragen nach dem Stein. Und wir fragen vielleicht, wie kann unsere Ehe wieder neu gelingen? Wir könnten die Fragen fortsetzen. Unser Alltag ist gespickt und voll mit diesen großen und kleinen Sorgen. Wie könnte es werden? Was wird sein? Und dann kommt in Markus 16 dieser ganz interessante Vers. Ich tue das mal ein bisschen zur Seite, dass ihr sehen könnt. Nach dem Vers 3, wo es heißt, wer wälzt uns den Stein weg, kommt dieser Vers 4. Und sie sahen hin, heißt es hier, es ist ein richtig schönes Lutherdeutsch, und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Ich finde es toll. Also das ist Ostern. Müsst ihr euch vorstellen, die gehen dahin und denken, wie können wir Frauen einen solchen Stein wegrollen? Wie soll das gehen? Wir wollen doch zu Jesus, um ihn einzubalsamieren. Sie kommen zum Grab und dann heißt es so ganz einfach, sie wurden gewahr, dass er weg war, denn er war groß. Das war ein echtes Problem. Und er war weg. Ostern hatte für diese Frauen begonnen, bevor sie überhaupt erst verstanden haben, was Ostern ist. Der Stein war schon weg. Es ist Vergangenheitsform hier gewählt. Der Stein war weggewälzt. Der war schon nicht mehr da, als sie gekommen sind. Ich denke, wir sind manchmal Weltmeister in diesen Sorgen. Was könnte nicht sein, wenn? Und was wäre gewesen? Und wie hätten wir? Und was ist, wenn? Und so. Und wir malen uns dann sehr viel aus und machen uns Sorgen. Genau wie diese Frauen hier. Wer wälzt uns unsere Steine weg? Und dann ist die einfache Botschaft von Ostern, der Stein ist vielleicht schon weg. Sie wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Ich habe heute Morgen im Frühgottesdienst kurz dieses Begebnis oder die Begebenheit von mir am 24. März erzählt. 24. März, ihr kennt das aus der Presse, 10.53 Uhr, glaube ich, war das Flugzeug zerschellt an diesen Felsen im Süden von Frankreich. Und wenige Minuten später, 11 Uhr, ging meine S-Bahn zum Flughafen, Germanwings, nach Barcelona. Ihr könnt euch vorstellen, ich wusste natürlich nur, dass das Flugzeug nicht mehr lebt und dass wahrscheinlich auch alle gestorben sind, aber zu dem Zeitpunkt war noch gar nichts eigentlich klar. Alle Einzelheiten, die wir jetzt auch im Nachhinein kennen, konnte man noch nicht. Und so war die Frage, wie geht es jetzt weiter? Soll ich gehen? Meine Sekretärin meldet sich und sagt, soll ich den ganzen Flug stornieren? Wahrscheinlich wollen Sie nicht fliegen, sagt sie. Ich wurde dort erwartet und bin dann tatsächlich geflogen, auch über die Unfallstelle, gelandet in Barcelona voll mit Polizisten und Presseleuten. Und dann für mich besonders eindrücklich der Rückflug, Schulklasse mit mir an Bord, Austauschschüler von Barcelona. Die Journalisten wussten nichts Gescheiteres, als im Flughafen diese Schulklasse zu interviewen. Direkt vor mir standen, die haben direkt vor mir eingecheckt. Und die Mädchen haben alle angefangen zu heulen, haben davon gesprochen, was wäre gewesen, wenn sie 2 Tage früher nach Hause geflogen wären. Und so sind wir dann eingestiegen, weinende Teenager, ängstliche Businessleute und alles sehr unsicher. Wer wälzt uns den Stein weg? Die Sorgen sind relativ reell. Was wäre gewesen, wenn der Co-Pilot nicht auf der Düsseldorfer Strecke eingesetzt worden wäre, sondern auf der Stuttgarter? Wäre ich mit im Flugzeug gesessen? Wer wälzt uns weg den Stein? Und ich nehme von Ostern mit, diesen einfach so tollen Satz zu sagen, sie wurden gewahr, der Stein war weg. Die Sorge musste nicht sein. Wir können getrost sein, egal ob ich im Flugzeug ankomme oder ob ich am Felsen ende. Ich weiß, wo ich hingehe, ich weiß, wohin ich gehöre. Der Lebendige, der Auferstandene lebt auch in mir und trägt mich. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich brauche mir nicht Sorgen zu machen, sondern ich weiß, dass einer für mich sorgt. Das ist Osterhoffnung. Das ist Osterperspektive. Das ist Osterwissen. Da ist einer, der mich trägt. Was jetzt für mich interessant ist, als sie dann zum Grab kommen, diese Frauen, und merken, der Stein ist ja weg, der ist gar nicht mehr da, was kommt dann? Ist dann, oh, don't worry, be happy, jetzt ist ja toll, jetzt ist ja der Stein weg, jetzt ist ja eigentlich alles geregelt, oder? Interessant, wie es weitergeht. Wer noch Markus 16 offen hat, könnt ihr mal schauen im Vers 8. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Also von wegen begeistert und Ostern und jetzt nach Hause, sie flohen, also Flucht, nicht Fröhlichkeit und Begeisterung. Es geht dann weiter, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, also in gut Deutsch, die Sprache hat sie ihnen total verschlagen, denn sie waren eigentlich wie baff. Ähnlich beschreibt es uns Matthäus in seinem Evangelium, der diese Szene so beschreibt, in Matthäus 28, 8, da könnt ihr den Finger vielleicht auch ein bisschen drin lassen, wir lesen dann noch einen Vers nachher. Und sie gingen eilends weg, also diese Frauen, mit Furcht und großer Freude. Interessante Kombination, auf die wir nachher gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber zunächst einmal Furcht. Und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Diese drei Frauen, vielleicht ähnlich wie auch der Petrus, von dem du am Anfang gesprochen hast, Markus, die waren ja sehr eng mit Jesus zusammen. Die drei Frauen waren übrigens auch am Kreuz. Direkt da haben alles miterlebt, konnten Jesus im Prinzip sterben sehen. Und ich denke, ähnlich wie du es von Petrus beschrieben hast, für die Frauen ist eine Welt zusammengebrochen. Sie konnten das gar nicht richtig einordnen. Jesus, ihr Führer, tot. Der, der sie weitergebracht hat, der sie gelehrt hat, dem sie nachgefolgt sind, tot und für sie wahrscheinlich wie so das Ende der ganzen Hoffnung. Und dann wollen sie ihm noch die letzte Ehre erweisen, wollen ihn einbalsamieren und dann ist er nicht mal mehr da. Der ist einfach weg, einfach weg, nicht mehr da. Dass die hier mit Zittern und Entsetzen reagiert haben, ist vielleicht ein bisschen nachvollziehbar, wenn wir uns in die Lage versetzen. Wir reden manchmal aus der heutigen Perspektive relativ nüchtern über Ostern und sagen, das Grab war leer, Jesus ist auferstanden. So, das war halt so. Aber wenn ihr euch mal vorstellt, wie das für die Damen war die kommen wollten und den Leichnam einbalsamieren, und dann ist er einfach weg. Also nicht nur tot, sondern auch weg. Einfach nicht mehr da. Die Reaktion von Jesus oder das, was die Frauen gehört haben, geht deshalb genau darauf ein. Zwei Verse aus Matthäus 28, wenn ihr Finger noch drin habt, rüberflippen. Interessant, Vers 5 spricht der Engel und in Vers 10 spricht Jesus. Und sie sagen beide genau das Gleiche, ich habe es grün unterlegt. Der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Später spricht Jesus, 5 Verse später, in Vers 10 genau das Gleiche und sagt, fürchtet euch nicht. Es wundert eigentlich nicht, wenn wir wissen, wie die mit Schrecken davongerannt sind. Zittern und Schrecken, wie das Luther übersetzt. Und dann kommt Jesus und auch früher schon der Engel Gottes und sagt, Leute, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Vielleicht hat jemand so mal im Kommentar formuliert, vielleicht brauchen wir die Oster, oder kommt die Osterfreude erst so richtig in seiner Tiefe oder in der eigentlichen Wirkung, wenn wir auch die Osterfurcht kennen. Das Wort kennen wir normal nicht, Osterfurcht kennen wir nicht so sehr. Osterfreude ist ein normaler Begriff vielleicht, aber die Frauen hatten Osterfurcht. Und dann kommt letzten Endes die Osterfreude, als Jesus Christus ihnen sagt, ihr braucht keine Angst zu haben, fürchtet euch nicht, ihr braucht nicht wegzurennen, ich bin da. Man kann sich fragen, warum haben die überhaupt Furcht? Also ist doch schön, wenn Jesus auferstanden ist, hat er doch vorhergesagt, hätten wir ja alles wissen können und das ist doch toll. Also so wie wir uns heute freuen, dass Jesus auferstanden ist, warum haben die sich eigentlich nicht gefreut? Warum Furcht und Zittern und Flohen vom Grab? Ich denke, da war eine ganze Portion schlechtes Gewissen. Da sind wir wieder zurück beim Petrus, den du erwähnt hattest, Markus. Zwei Kapitel weiter vorne in Matthäus 28, bei dem Verhör von Jesus, da heißt es in Vers 56, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Also Szene ist, Jesus wird verhört, er wird da von den römischen Soldaten auch gequält und gefoltert. Und die Jünger wissen, was jetzt geschlagen hat, welche Stunde. Wenn sie das mit ihrem Meister machen, könnte das gleich ja mit ihnen passieren. Und dann heißt es, und sie flohen. Alle. Der Petrus war wahrscheinlich der Prominenteste und der, wie du es ja beschrieben hast, der auch sehr stark persönlich nochmal engagiert war, indem er dann Jesus richtig verleugnet hat. Aber abgehauen, sagt die Bibel, sind sie alle. Und jetzt kommt dieser Jesus wieder. Vielleicht hat es was Peinliches, etwas Unangenehmes, etwas Beschämendes an sich. Und Jesus sagt dann so schön, hier im Vers 8 von Kapitel 28 in Matthäus, das sind die Frauen, sie gingen weg mit Furcht und großer Freude, um es seinen, nein, den Vers habe ich jetzt nicht dabei, Entschuldigung, habe ich vergessen aufzuschreiben. Jesus spricht davon, dass sie es seinen Brüdern sagen sollen. Wenn er schaut in Vers 10, Matthäus 28, da sagt Jesus, sag es meinen Brüdern. Nun, Jesus hätte auch sagen können, sag es diesen Versagern. Hol mal endlich die Leute wieder zusammen, die da abgehauen sind, diesen Feiglingen, die es nicht mal ausgehalten haben, zu mir zu stehen wie ein Petrus. So nach dem Motto, wir sprechen uns noch. Das war nicht in Ordnung, was da an Karfreitag war. Das tut Jesus nicht. Er spricht von seinen Brüdern, denen er sagen möchte, dass er auferstanden ist. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Da schwingt für mich mit so etwas wie Vergebung. Müsst ihr euch vorstellen, die Leute haben eigentlich ein schlechtes Gewissen, was sie gemacht haben. Allen voran der Petrus, aber die anderen eigentlich nicht viel weniger. Und Jesus kommt und begegnet ihnen und sagt, keine Angst. Es gibt keine Repressalien, es gibt keine Schimpfrede jetzt über das, was geschehen ist. Vielleicht waren die Jünger, nach dem, was an Karfreitag durch das Blut Jesu möglich geworden ist, nämlich Vergebung, wahrscheinlich waren die Jünger die Ersten, die das an Ostern so richtig erlebt haben. Und wahrscheinlich der Petrus derjenige, der es am tiefsten für sich empfunden hat. Ich darf noch einmal neu anfangen. Ich habe versagt, ja, aber Jesus sagt nicht, und jetzt kommt's aber, sondern Jesus sagt, fürchte dich nicht, mein Bruder. Du bist angenommen. Vergebung, Hoffnung. Wir haben vorher gesagt, weil Jesus lebt, besteht Hoffnung und Vergebung. Das beginnt bei den Jüngern. Und wir kommen nachher gleich nochmal drauf, dass Hoffnung auch für die Jünger geheißen hat, einen Auftrag, etwas zu tun, eine Perspektive, was sie überhaupt machen sollen. Nicht nur einfach zurückgehen und halt fischen, weil es sonst halt nichts gibt, sondern es gab einen Auftrag, es gibt eine Vision, eine Perspektive, was jetzt dran ist. Interessant, wer noch Markus 16 offen hat, schaut mal im Vers 7, da steht, Markus 16, Vers 7, geht hin, und jetzt hört mal gut zu, und sagt es seinen Jüngern und Petrus. War Petrus kein Jünger? Sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass er für euch hingehen wird nach Galiläa. Ratet mal, warum der Petrus hier vielleicht nochmal separat erwähnt ist. Das ist die Geschichte, die uns Markus erzählt hat. Ich denke, Petrus hat besonders dran gelitten, an diesem Verleugnen, an diesem Versagen, an dem, was für ihn ganz persönlich an Karfreitag passiert ist. Und dann sagt Jesus sehr liebevoll, sehr einfühlsam, sagt es besonders dem Petrus. Ruft auch den, auch der soll es mitkriegen. Und wenn wir im Johannesevangelium lesen, das haben wir jetzt gerade nicht offen, aber das könnt ihr zu Hause mal nachlesen, dort wird ein ganzes Kapitel darüber verwendet, zu beschreiben, wie Jesus in sehr seelsorgerlicher, einfühlsamer Art und Weise sehr liebevoll mit dem Petrus nochmal auf den Punkt kam und hat und ihn letzten Endes beauftragt hat, Petrus, so endet dann das Kapitel ja, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Petrus, du hast versagt, aber du liebst mich und ich habe einen Auftrag für dich. Ich denke, dieses Wort von dem fürchtet euch nicht, ist zunächst einmal der Zuspruch von Vergebung an die Jünger. Und das finde ich toll. Das ist Ostern. Versagen ist nicht das Letzte. Karfreitag ist nicht das Letzte. Es kommt Ostern. Es kommt Jesus, der sagt, fürchte dich nicht. Ich möchte einen Neuanfang. Und ich wünsche mir, dass das auch für uns so heute wird. Heute Ostern, dass wir das persönlich erleben können. Ich weiß nicht, in welchen Niederlagen oder schwierigen Situationen sich der ein oder andere vielleicht befindet. Fürchtet euch nicht, heißt, dieses Versagen ist nicht das Letzte. Neuanfang, Hoffnung, Perspektive, Leben ist möglich. Wir haben hier gesagt, weil Jesus lebt, kann ich leben. Ich kann leben in Vergebung und mit der Perspektive und Hoffnung. Eine andere Furcht, die vielleicht die Jünger auch beeindruckt oder gehindert hat, ist die Furcht vor der Umgebung. Der Evangelist Johannes berichtet uns in seinem Evangelium davon, im Kapitel 20, Vers 19, dass sich die Jünger verriegelt haben hinter der Türe. Warum? Aus Furcht vor den Juden. Und wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, war diese Furcht noch nicht mal wirklich unbegründet. Manche von ihnen haben ihr Leben lassen müssen, weil sie diesem Jesus nachgefolgt sind. Und so sagt hier Jesus und auch der Engel zuerst und dann nachher Jesus selber in eigentlich ziemlich verschüchterte, ziemlich durcheinander verwühlte Mannschaft, die sich eingeschlossen hat, die dachte, jetzt sind wir wahrscheinlich die Nächsten, die an irgendwelchen Kreuzen enden, sagt Jesus, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich denke an die Geschichte, die diese Woche in der Presse war, mit dem Attentat in Nigeria. Selbst ARD, die normal nicht sehr christenfreundlich sind, haben sehr deutlich geschrieben, dass es so war, dass die Attentäter, die auf dieses Universitätsgelände kamen, die Muslime gehen ließen und die Christen entweder ermordet haben oder als Geiseln genommen haben. Ist heute ganz aktuell. Das waren nicht nur die Jünger, die vor den Juden Angst hatten. Das sind heute viele Christen, die vor ihrer Umgebung in Angst leben müssen. Bei uns vielleicht viel, 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 viel weniger, aber mit irgendwelchen Hänseleien im Büro, in der Schule, mit anderen Dingen, die uns vielleicht feindlich entgegenkommen als Christen. Und dann sagt Jesus ganz einfach, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst, ich bin da, auch wenn es sehr schwierig wird. Auch wenn es, wie jetzt in Nigeria geschehen, gerade letzte Woche, unter Umständen sogar unser Leben kosten könnte. Wir dürfen ihm vertrauen. Weil er lebt, dürfen auch wir leben. Und dann dürfen wir nicht vergessen in dieser ganzen Geschichte der Frauen, dass das für sie einfach unvorstellbar gewesen sein muss, dass auf einmal der Körper nicht mehr da ist. Also wo soll der denn hingegangen sein, wenn der gerade eben doch noch da war und nun an Ostern auf einmal nicht mehr da war? Selbst der Philosoph Voltaire, der ja alles andere als höflich war mit dem Christentum, der sich eigentlich ständig darüber lustig gemacht hat, der hat mal gesagt, als eine Frau ihn fragte, so ein bisschen, wie kann man denn so blöd sein, dass man an eine Auferstehung glaubt? Und da hat Voltaire eigentlich als Spötter des christlichen Glaubens ziemlich nüchtern gesagt, Madame, das ist doch ganz einfach. Derjenige, der die Menschen zuerst erschaffen hat, der kann das doch auch ein zweites Mal tun. So nach dem Motto, was ist denn das Problem? Wenn ich Menschen machen kann als Gott, dann kann ich doch auch Auferstehung möglich machen, dieselbe Kraft, die ursprünglich mal Menschen gemacht hat. Aber was den Frauen natürlich längst nicht so nüchtern und sachlich klar war, hier war Gott am Handeln. Der Bote, den sie da getroffen haben, wir haben vorher die Geschichte gehört, als das Singteam diese Geschichte gelesen hat, der Bote in diesem weißen Gewand, der hat ja im Namen Gottes gesprochen und hat gesagt, Gott hat gehandelt, Gott hat diesen Körper weggenommen, er selber war in Aktion. Hier am Felsengrab begegnen wir nicht einfach irgendeinem historischen Ereignis, sondern wir begegnen der Auferstehungskraft Gottes. Also der Menschen auferweckt, das hat den Boden diesen Frauen wie unter den Füßen weggezogen. Der Markus sagt, die waren sprachlos. Sie sagten nichts mehr. Sie konnten wahrscheinlich fast nichts mehr sagen. Und vielleicht müssen wir heute an Ostern auch wieder ganz neu so dieses Staunen, dieses fast wie Erschrecken vor der Kraft und der Macht unseres Gottes erleben. Wir dürfen uns freuen über Ostern, aber wir dürfen auch mit den Frauen etwas miterleben, dieses fast schon Erzittern von der Allmacht und den Möglichkeiten Gottes, die er hat. Und dann darf auch dazu kommen, diese Freude. Und das ist so schön im Bericht von Matthäus, wo er das beschreibt. Und sie, das sind diese Frauen, gingen eilends vom Grab mit, und jetzt kommt's, Furcht und großer Freude. Ist komische Kombination, oder? Also, wenn ich Angst habe, rede ich normal nicht von Freude. Und andersrum, wenn ich mich an was freue und ist schön und toll, dann rede ich normal nicht von Furcht. Und das ist hier so zusammen. Furcht und große Freude. Ich weiß nicht, ob ihr das gut zusammenbringt. Also für mich klingt das so irgendwie wie eine Art Widerspruch. Und die Frauen haben beides erlebt. Und ich möchte damit sagen, beides gehört zu Ostern. Dieses Furcht, dieses Erstaunen vor der Macht und den Möglichkeiten Gottes einerseits, aber auch vor der Freude. Und dann heißt es unmittelbar mit dieser Freude zusammen, sie liefen, um es den Jüngern zu verkündigen. Wo mussten sie hingehen, diese Jünger? Wisst ihr das? Mehrfach wird es in dem nach Galiläa. Wo war Galiläa? War das in Jerusalem? Nee. Es war etwa 120 Kilometer entfernt. Ohne Auto laufen, 120 Kilometer marschieren. Und die meisten der Jünger kommen ja ursprünglich von Galiläa. Es ist praktisch die Heimat der Jünger, in der sie Jesus nochmal hinbittet. Und zwei, dreimal in diesem Text heißt es, sagt den Jüngern, sie sollen nach Galiläa gehen. Übrigens, in den Versen davor, in Markus 14, kündigt Jesus das vor seiner Kreuzigung schon an und sagt, ich werde dann euch nach Galiläa bitten. Ich werde euch dort, wo alles begonnen hat, dort soll es, ich möchte nicht sagen enden, sondern da soll es neu beginnen. Was passiert, als Jesus in Galiläa den Jüngern begegnet? Ihr kennt wahrscheinlich das Ende von diesem Kapitel Matthäus 28. Da begegnet Jesus wirklich den Jüngern in Galiläa. Und was heißt es dann? Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa, also sie waren dann gehorsam, sind dahin gegangen, auf den Berg, wohin sie Jesus beschieden hat. Sie sind ihm dann begegnet. Und was kommt dann? Die Beauftragung. Da kommt dann diese berühmten Verse, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Das heißt, was die Jünger empfunden haben als, es ist Jesus tot und alles ist zu Ende, sagt Jesus, kommt nochmal nach Galiläa. Dort hat übrigens alles begonnen. Da habe ich euch berufen als Fischer und kommt nochmal zu mir. Jesus trifft sich mit den Jüngern in Galiläa und sagt, wisst ihr was? Das ist nicht das Ende. Jetzt beginnt es erst. Jesus gibt ihnen den Auftrag, geht hin in alle Welt, geht zu allen Völkern, predigt vom Evangelium, tauft sie in meinem Namen. Das ist Auftrag für die Jünger. Und es beginnt schon mit den Frauen, die die Jünger rufen sollen, nach Galiläa zu gehen. Das heißt, in dieser ganzen Trauer und es ist alles zu Ende und Jesus ist tot und es ist ja nicht mal mehr da, sogar sein Körper ist noch weg. In alles da hinein sagt Jesus, Leute, kommt noch mal nach Galiläa, da gibt's noch was, da gibt's einen Auftrag, da gibt's was zu tun. Ich habe noch was vor mit euch. Es gibt Perspektive und Hoffnung. Es gibt etwas, was ich mit euch vorhabe. Interessante Randbemerkung ist jetzt noch, wenn wir mal schauen, bevor die dann in Galiläa waren, ich bin jetzt wieder in Matthäus, in seinem Bericht, da begegnet Jesus den Frauen vorher nochmal. Er sagt, ruft alle nach Galiläa, dort werde ich euch treffen. Und dann begegnen sie ihm. Er sagt, seid gegrüßt. Und dann heißt es hier im Vers 9 und 10, und sie umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Das war wie so ein Zwischenstopp. Eigentlich waren sie jetzt auf dem Weg nach Galiläa, um ihn dort zu treffen. 120 Kilometer Fußmarsch. Und plötzlich kommt Jesus nochmal, begegnet ihnen. Und dann heißt es so schön, und sie umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Ich weiß nicht, ob sie da die Nägelmale in seinen Füßen gesehen haben. Steht jetzt hier in diesem Text nicht explizit. Könnten wir es vorstellen. Es war dann für sie noch einmal klar, wir sind Jesus, dem Auferstandenen, begegnet. Es war nicht einfach nur so ein verrückter Gedanke, vielleicht wie so ein Traum, ein Albtraum fast schon, sondern da ist Jesus der Auferstandene. Und er begegnet ihnen, er spricht mit ihnen, sie fassen seine Füße an. Eben vielleicht fühlen sie die Löcher, die so noch drin waren, oder die Male von den Nägeln, und sie fielen vor ihm nieder. Und ich wünsche mir das sehr für diese Ostern, für mich persönlich, für euch, auch für uns als ganze Gemeinde, diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Das hat häufig etwas mit dem Auftrag zu tun. Jesus beauftragt sie, gibt ihnen eine Aufgabe, führt sie in das, was jetzt kommt, und sie begegnen dem Auferstandenen und etwas völlig Neues beginnt damit für sie. Das ist für sie Ostern auf einmal. Mensch, das ist ja nicht alles zu Ende, sondern jetzt beginnt es ja überhaupt erst richtig. Jetzt geht's los. Und er sagt, ich bin bei euch. Fürchtet euch nicht. Und sie begegnen ihm und begreifen ihn, erfassen ihn noch einmal. So ähnlich, wie es nachher dann auch dem Jünger Thomas ging. Wir haben gemerkt, hier schon gleich am Anfang bei dem Petrus, dass die erste Ostergemeinde, das war nicht eine Gemeinde mit Profis und toll und super und stark, sondern das war eigentlich ein ziemlich zerstörter, verstörter, desillusionierter, ziemlich deprimierter Haufen, um ganz ehrlich zu sein. Für die Jünger ist eine Welt zusammengebrochen, genauso wie für diese drei Frauen, die wir heute Morgen angeschaut haben. Eine Gruppe von Erschrockenen, Zitternden, sagt die Bibel, Geflohenen, Weggerannten, über sich selber Enttäuschten und über die anderen Enttäuschten natürlich auch. Und somit sind wir an Ostern in ziemlich guter Gesellschaft. So geht es uns ja manchmal auch, wie du das am Anfang gesagt hast, Markus. Und wir dürfen heute an Ostern ganz neu hören, was Jesus zu diesen Leuten gesagt hat. Wir dürfen neu hören, dass Ostern bedeutet, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und das beginnt mit Vergebung, mit der Chance zum neuen Anfang. Ostern bedeutete für diese ziemlich am Boden zerstörte Mannschaft, da gibt's noch was, da gibt's mehr, da gibt's einen Auftrag, da kommt noch was. Ich habe noch was mit euch vor. Der Lebendige, der Auferstandene, der auch seine Zusage gemacht hat, mit dabei zu sein, der nimmt diese Mannschaft und geht mit ihnen. Vielleicht wird Ostern dieses Jahr auch nochmal neu zu diesem Staunen über Gott. Also dieses Erschrecken und Zittern dieser Frauen. Boah, das ist Gott. Mit dieser Macht, mit dieser Möglichkeit, der sogar Menschen auferwecken kann, der Jesus auferweckt hat, diese Kraft der Auferstehung, die wirksam ist. Wir dürfen heute an Ostern neu staunen. Ich weiß nicht, ob wir zittern können, aber zumindest irgendwie staunen, neu bewusst werden. Und daraus kann dann auch eine neue Freude über diesen Gott kommen. Denn diese Kraft dieser Auferstehung ist ja nicht einfach mal gewesen, sondern die ist ja jetzt noch für uns da. Wir leben in dieser Kraft und mit diesem Gott, der diese Möglichkeiten und Kraft hat. Und so wünsche ich mir und ich wünsche uns auch eine Begegnung mit diesem Auferstandenen. Es ist mir sehr wichtig, dass wir diese Ostern jetzt nicht einfach erleben als so Erinnerungsfest. Wie man jetzt für diese getöteten Menschen von dem Flugzeug so einen Stein gemacht hat, wo drauf steht, in Erinnerung an diese getöteten Menschen. Da werden wahrscheinlich noch jahrelang Menschen hingehen, aber dadurch werden diese 150 Menschen nicht lebendig. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben nicht einen Stein, den wir anbeten, einen Erinnerungsstein. Ostern ist nicht nur ein historisches Fest, sondern ist das Fest, dass unser Herr lebt, dass wir mit ihm leben können und deshalb Hoffnung und Freude haben können. Wir möchten noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du nicht im Tod geblieben bist. Ich danke dir dafür, dass du lebst, in uns lebst, in mir lebst und mit mir gehst durch dick und dünn. Und wenn ich mich fühle wie Petrus, der versagt hat, der sich wahrscheinlich über sich selber geärgert hat, dann darf ich neu von dir heute Morgen hören, fürchte dich nicht. Vergebung ist möglich, Neuanfang, Hoffnung ist möglich. Und Herr, wenn wir uns fürchten vor Dingen, die um uns herum sind, vor Dingen, die vielleicht kommen könnten, wenn wir uns Sorgen machen über unser Leben, dann möchten wir neu heute Morgen hören, dein Fürchte dich nicht. Du, der Auferstandene, gehst mit uns. Wir sind nicht allein, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und wenn wir uns vielleicht fragen, was unser Auftrag ist, unser Dienst, das, was wir für dich tun sollen, dann möchten wir heute Morgen neu hören, fürchte dich nicht. Ich habe einen Auftrag für dich, einen Anfang, eine Perspektive. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir einen Gott haben dürfen, der lebendig ist, der lebt, der wirkt, der aktiv ist, der gestaltet, der verändert, der Neues schafft in uns, in unserem Leben, aber auch in unserer Umgebung, in der Gemeinde, in unserer Nachbarschaft, in der Schule, am Beruf. Du bist wirksam, du bist handlungsfähig, du bist derjenige, der immer noch die Kontrolle über alles in seiner Hand hat. Wir sind geborgen in dir und in deiner Hand. Wir möchten deshalb dir, dem Lebendigen, dem Auferstandenen, Dank sagen, dich loben und dich preisen. Amen.